Ich möchte euch hineinnehmen in die Geschichte von drei jungen Männern, die im jugendlichen Alter schon erleben mussten, dass sie aus ihrer eigenen Kultur herausgerissen werden, vermutlich von ihren Eltern getrennt wurden, hineingeworfen wurden in eine völlig andere, tausende von Kilometer weite Gesellschaft und Kultur. Und die sich entscheiden mussten, wie sie damit umgehen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Man kann jetzt sagen, okay, ich bin jetzt hier im neuen Land, dann mache ich das halt so, wie die das hier machen. Möglichst nicht auffallen, sich sozusagen ja, vermischen, eins werden. Letztendlich ist man Teil dieser Kultur und der Bevölkerung. Man kann sich auch entschließen zu sagen, nee, ich rebelliere. Ich will keins von dem. Das Alte war Mist, sonst wäre ich noch da. Und das Neue ist noch größer Mist. Also ich stelle mich gegen alles. Oder, wie diese jungen Männer es gemacht haben, die haben sich entschieden, das, was ihnen wichtig war aus ihrer alten, ihrer eigenen Kultur, zu bewahren, koste es, was es wolle. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon wisst, von wem ich spreche. Ich spreche nicht von mir, sondern ich spreche von drei Männern, deren Namen ich persönlich, muss ich zugeben, immer wieder Schwierigkeiten habe, mir zu merken, weil die so komisch ausgesprochen werden. Aber ihr kennt sie wahrscheinlich. Sadrach, Mesach und Abednego. Das waren drei Juden, drei junge jüdische Männer, die mit der Vertreibung oder des Exils von Jerusalem ausgepflanzt wurden, muss man wirklich sagen, ausgerissen wurden und in das Reich des Nebukadnezar gebracht wurden. Und deswegen würde ich gerne heute mit euch mal in den Daniel 3 hineingehen. Und wir werden das ganze Kapitel nicht lesen, da möchte ich euch wirklich ermutigen, das für euch selbst nochmal daheim zu tun, in Ruhe nochmal zu studieren. Ich möchte da nur so zwei, drei Punkte herausarbeiten und deswegen werde ich mich auf ein paar einzelne Passagen beschränken. Und in diesen Passagen wollen wir uns vor allen Dingen mal angucken, wie der Feind agiert und wie ich diesem Feind widerstehen kann und ich dann erleben darf, wie dieser Feind nicht nur verliert, sondern besiegt wird. Ich würde gerne mit dem Abschnitt 3, also Kapitel 3, die Verse 3 bis 7 beginnen, weil das ist so, wie sagt man schön neudeutsch, Scene Setting, ja, also hier kriegen wir den Einstieg in die Geschichte. Da heißt es, da versammelten sich die Satrapen, die Statthalter und die Landpfleger, die Oberrichter, die Schatzmeister, die Gesetzeskundigen, die Rechtslehrten und alle Oberbeamten der Landschaften zur Einweihung des Bildes, welches der König Nebukadnezar aufgerichtet hatte. Und sie standen vor dem Bilde, welches Nebukadnezar aufgerichtet hatte. Und dann rief der Herold mit Macht und er sprach folgendes: Euch wird befohlen, ihr Völker, Völkerschaften und Sprachen, sobald ihr den Klang des Hornes, der Pfeife, der Zither, der Sambuke, der Laute, der Sackpfeife und allerlei Art von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, welches der König Nebukadnezar aufgerichtet hat. Und wer nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Darum, sobald alle Völker den Klang des Hornes, der Pfeife, der Zither, der Sambuke, der Laute und allerlei Art von Musik hörten, fielen alle Völker, Völkerschaften und Sprachen nieder, indem sie das goldene Bild anbeteten, welches der König Nebukadnezar aufgerichtet hatte. Das ist der Einstieg, das ist die Situation, die wir uns heute etwas näher begucken wollen. Nebukadnezar war gottgleicher König über das riesige Reich. Und was er per Dekret verkündete, war Gesetz, war nicht widerrufbar. Also er selbst konnte auch kein Dekret wieder für ungültig erklären. Das können wir sehr schön in der Geschichte von Esther nachlesen, aber da will ich heute gar nicht hin. Und die Berater um ihn herum, um Nebukadnezar, haben ihm so ins Ohr geflüstert und haben gesagt, hör mal, du bist doch so ein toller König, du bist doch gottgleich. Wär's nicht mal an der an der Sache, an der Tagesordnung, dass da ein Bildnis von dir errichtet wird und dass alle Leute dich anbeten müssen, um ganz klar zu zeigen und zu bekunden, du bist Gott, du bist König und niemand anders darf verehrt werden. Das haben die gemacht, nicht so sehr, weil sie Nebukadnezar so toll fanden, weil sie vorhatten, einige Leute aus dem Weg zu räumen auf elegante Art und Weise. Aber zunächst mal ist es so, dieses Standbild wird errichtet und dieses Standbild repräsentiert etwas. Nun kann man sagen, ich vermute, dass es tatsächlich irgendwo eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Nebukadnezar hatte, repräsentiert es, sagen wir, Nebukadnezar. Aber es repräsentiert noch viel mehr. Denn in den 10 Geboten heißt es, dass wir uns kein Abbild von Gott machen sollen und wir sollen keine fremden Götter anbeten. So, hier haben wir aber ein Abbild und dieses Abbild sagt ganz klar, das sollst du anbeten, aber dieses Abbild ist weder Gott und es sollte ja auch kein Abbild von Gott sein, also muss es der Feind sein. Also hinter diesem Abbild, wenn man so will, dahinter verbergen, tut sich der Feind Gottes, Satan. Also da ist nicht nur dieses vordergründige, da ist eine Figur abgebildet und die bete ich jetzt an, sondern ich muss auf diese geistliche Ebene auch gehen und sagen, was wirft denn dieses Bild für einen Schatten? Auf was weist es? Und das Interessante ist ja, der Feind verbirgt sich sozusagen dahinter und wenn man sich einen Schatten anschaut, hat man zwar Umrisse, aber man kann nicht genau sehen, wer oder was es ist. Ja? Wenn ich hier zwei Statuen nehme und da ist meinetwegen der Kaiser von China abgebildet und da ist der Kaiser aus dem Großdeutschen Reich abgebildet, die sehen wahrscheinlich schattenmäßig sehr ähnlich aus, weil sie Menschen abbilden. Das heißt, dem Schatten sehe ich nicht genau an, wer er ist, aber wenn es nicht Gott ist, dann ist es der Feind. Und so repräsentiert dieses Bild nicht nur den König, sondern es repräsentiert sozusagen den Gegner Gottes, den Feind Gottes. Und die Aufforderung, die dann erteilt wird, ist interessant, weil das eins der großen Ziele von Satan ist, die sich hindurchziehen bis in die Offenbarung, dass er nämlich Anbetung sucht. Dass die Anbetung, die nur Gott gebührt, die allein ihm gebührt, das ist das, wo Satan drauf aus ist. Dass wir nicht mehr Gott anbeten, sondern ihn anbeten. Und deswegen ist hier auch diese Aufforderung, dass dieses Standbild anzubeten, ist ja, hier steht noch mehr. Auf welche Art und Weise soll es denn angebetet werden? Hallo, Nebukadnezar, du bist angebetet. Oder Nebukadnezar, das sieht aber toll aus. Ich bete dich an. Was sagt der Text hier? Der Text sagt, niederfallen. Das heißt, ich bete körperlich sichtbar an und in einer Form, die also mich als den Anbetenden in eine komplette Demutshaltung bringt. Der Feind will komplette Demut, komplettes Niederwerfen, sich vor ihm niederwerfen, einfordern und das mit der klaren Drohung, wenn du das nicht tust, wirst du umgebracht. Der Feuerofen in dem Fall. Und dann ist aber noch eine interessante Komponente hier drin, die hat mich persönlich auch nochmal berührt. Zu meinem Hintergrund, ich komme ursprünglich mal aus der katholischen Kirche, also bin als Kind dort aufgewachsen. Ich sage mal, wir sind da in einem Gebiet aufgewachsen, man sagt, die katholische Kirche ist so schwarz, ne? Und wenn wir in den Keller gehen, dann wirft selbst die katholische Kirche da noch einen Schatten, ja? So schwarz ist das da. Und den Gottesdienst, den ich kannte damals, und ich stelle hier ganz bewusst Gottesdienst in Anführungsstrichelchen, war erstens, man geht ganz ehrfürchtig leise, möglichst nicht mit Stöckelschuhen, die Damen, in die Kirche rein, ne? Die hat ja meistens gefliesten Boden, damit man das auch gut hört. Anbetung, Lobpreis, ganz leise, ehrfurchtvoll, nichts Falsches mit der Ehrfurcht, mit dem Leise gucken wir uns gleich nochmal an. Und zu meiner Zeit, als ich aufwuchs, gab es also in der katholischen Kirche eigentlich nur ein einziges Instrument, das war die Orgel. So kannte ich das. Andere Instrumente, Gott bewahre. Ja. So, und jetzt wird es aber interessant, weil, was sagt er hier? Er führt eine ganze Reihe Instrumente auf. Der Klang des Hornes, die Pfeife, Zither. Ich weiß nicht, was eine Sambuke ist, falls hier jemand weiß, was es ist, aber auch ein Instrument, da sind wir uns, glaube ich, einig. Eine Laute und aller Art von Musik. Man kann eine andere Übersetzung finden, die sagt, aller Art von Musik schließt eigentlich jede Art von Saiteninstrumenten ein. Aber wenn wir mal diese Palette durchgehen, dann haben wir also die Hörner, Trompeten, was immer, Posaune, also alles, was so in dieser Richtung Klang verursacht. Pfeife ist also dann eher so, sag ich mal, die hohen Flöten und so weiter. Zither ist ja auch ein Saiteninstrument, aber eben nicht das. Und so kann man hier sehen, dass eigentlich die ganze Palette der Instrumente abgedeckt sind. Das heißt mit anderen Worten, hier wird gesagt, was immer für eine Musik erklingt, mit egal welchem Instrument, ihr habt euch niederzuwerfen in diesem Moment. Interessant ist diese Aussage insofern, weil es zielt ja alles darauf ab, dass der Feind einfordert, ihr müsst mich anbeten und euch vor mir niederwerfen. Und das Zeichen ist jede Art von Musik. Und jetzt komme ich nochmal zu meinen Kindheitserlebnissen zurück und ich auch noch frühen Erwachsenenerlebnissen, wenn man da in Kirchen ging. Da gab es eine ganze Reihe Instrumente, wo gesagt wurde, also die haben in einem Gottesdienst nun wirklich nichts zu suchen, das ist vom Teufel. So ein Ding steht hier hinten, Schlagzeug zum Beispiel. Ne? Gitarre fing gerade so an, aber nur akustisch und nicht verstärkt. Ne? Aber hier, der Feind fordert alle Instrumente ein. Jetzt frage ich mich, warum fordert er alle Instrumente ein? Weil wir mit allen Instrumenten dem Herrn Lobpreis und Anbetung bringen können. Um das zu verhindern, fordert er jegliche Art von Musik und Instrumenten an. Das heißt, für mich der Umkehrschluss ist, ich darf auch mit jedem Instrument und mit jeder Musik, sofern sie eben wirklich Anbetung für den Herrn ist, den Herrn preisen. Also ich brauche jetzt nicht zu sagen, es darf nur die Orgel und das Piano sein und vielleicht noch ein bisschen akustische Gitarre, sondern ich darf jede Art von Instrument einsetzen. Und wir lesen das auch in der Bibel. Wenn wir zum Beispiel sehen, wenn die Priester loszogen mit dem Volk, zum Beispiel der Gang um Jericho oder Jehoshaphat, da waren ein paar ganz schrille Instrumente dabei. Also ich glaube, in meinen Ohren wäre das wahrscheinlich mehr Lärm gewesen, als dass es Musik gewesen wäre. Zeigt aber, ich darf den Herrn mit allem, was ich habe, preisen und anbeten. Umkehrschluss, der Feind will uns das alles wegnehmen. Das ist die Eingangssituation, die wir hier lesen. Dieses Standbild als Versteck des Feindes, die Musik, die sozusagen weggenommen werden soll von der wahren Anbetung und dieses Anbeten, das auch körperlich ganz klar sagt, du musst dich in den Staub werfen. Wenn du das nicht tust. Da konnte sich keiner hinstellen und sagen, Nebukadnezar, du darfst mich nicht in Feuer umwerfen, ich habe mit meinem Herzen dich gepriesen. Oder auch, Nebukadnezar, ich habe extra vor deinem Standbild angehalten und habe gesagt, ein tolles Bild, ich preise dich und bin weitergegangen. Das hat nicht gezählt. Du liegst im Staub oder du liegst im Feuerofen. Das war das Gebot der Stunde. Schauen wir mal weiter, wie die Geschichte weitergeht. Ihr kennt sie und trotzdem möchte ich da nochmal drauf eingehen. Springen wir mal weiter in Daniel 3,12. Jetzt kommen unsere drei Männer ins Spiel. Es sind nun jüdische Männer da, welche du über die Verwaltung der Landschaft Babel bestellt hast, Sadrach, Mesach und Abednego. Diese Männer, o König, achten nicht auf dich. Deinen Göttern dienen sie nicht. Und das goldene Bild, welches du aufgerichtet hast, beten sie nicht an. Jetzt wird klar, warum diese ganze Szene da überhaupt aufgebaut worden ist. Es ging nicht darum, dass der Rest des Volkes Nebukadnezar nicht anbetet. Das haben die vorher auch schon gemacht. Weil die Regel war vorher auch schon, Kopf ab oder anbeten, ja, oder verehren. Aber es ging um die wo klar war, dass sie an ihrem wahren Gott festhalten. Und so werden jetzt Sadrach und Mesach und Abednego verklagt, weil sie sich dieser Anbetung verweigern. Sie wollen nicht den Göttern Nebukadnezars dienen und sie werfen sich nicht vor diesem Standbild wieder, weil sie dienen einem und alleine dem wahren Gott, nämlich Jahwe. Und da komme ich nochmal zurück zu meiner Eingangsbemerkung. Sie hatten die Wahl, können sich anbiedern und anpassen an die Gesellschaft. Sie sollten ja eigentlich dahin auch erzogen werden. Denn wir kennen die Geschichte in Zusammenhang mit, auch mit Daniel, dass diese jungen Leute ja ausgewählt waren vom König, um eben sozusagen in die Kultur eingeführt zu werden. Aber sie haben sich bewahrt, ihren Glauben und ihre Ehrerbietung an den einzig wahren Gott. Die Anklage ist ganz klar, sie beten deine Götter nicht an. Ein bisschen weiter unten in 3,15 kommt dann die Situation. Ne? Nun, wenn ihr bereit seid zur Zeit, da ihr den Klang des Hornes, der Pfeife, der Zither, der Zambuke, der Laute und der Sackpfeife und allerlei Art von Musik hören werdet, niederzufallen, das Bild anzubeten, welches ich gemacht habe, hier spricht Nebukadnezar zu den dreien, dann ist alles okay, Pünktchen, Pünktchen. Wenn ihr aber nicht anbetet, sollt ihr sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Und dann die Frage, wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten wird? Wer ist der Gott, der euch aus der Hand Nebukadnezars, des Herrschers über riesige Flächen, Länder, Völker, retten wird? Da ist Stolz. Da ist ganz klar, es gibt niemanden, der größer ist als ich. Und die Strafandrohung wird hier auch nochmal wiederholt. Entweder ihr beugt euch nieder, jetzt habt ihr die letzte Chance. Und wenn nicht, gibt es gar keine andere logische Folge, werdet ihr in diesem Feuer oben verbrennen, denn es gibt niemanden, so das Verständnis von Nebukadnezar, der sie retten könnte. Kein Gott ist größer. Das ist die Aussage, die er hier macht. Ja. Und jetzt kommt eine interessante Antwort. In der Fassung von der Elberfelder liest sich das ungefähr so. Sadrach, Mesach und Abednego antworten und sprachen zu dem König. Nebukadnezar, wir halten es nicht für nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Ob unser Gott, dem wir dienen, uns aus dem brennenden Feuerofen zu erretten vermag, und er wird uns aus deiner Hand, o König, erretten, oder aber nicht, es sei dir kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und das goldene Bild, welches du aufgerichtet hast, nicht anbeten werden. Also im ersten Moment, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ganz schön patzig. Stehen da vor dem König, der Könige auf Erden, sage ich jetzt mal mit aller Vorbehalt, und sagen, eigentlich brauchen wir dir überhaupt nichts darauf zu sagen. Ganz so ist es nicht. Also wenn man andere Übersetzungen liest, dann geht es darum, dass sie einfach sagen, wir brauchen uns vor dir nicht zu verteidigen. Und warum ist das so? Weil der Einzige, vor dem sie vor dem ultimativen Gericht stehen, ist Jahwe. Und bis zu diesem Moment wussten sie, wir haben Jahwe treu gedient und deswegen braucht es keine Verteidigung vor Jahwe. Und Nebukadnezar spielt in dem Spiel aus diesem Blickwinkel überhaupt keine Rolle. Die zweite interessante Aussage, die hier drin steckt, und ich weiß nicht, ob wir uns dessen selbst auch immer so bewusst sind, dass sie sagen, es kann sein, dass uns der Herr retten wird und erst recht aus deiner Hand retten wird, Nebukadnezar. Es kann aber auch sein, dass er es nicht tut. Und mit meinen Worten, und beides ist in Ordnung. Beides ist okay. Ich glaube, da dürfen wir einen Moment mal drüber kauen, weil ich weiß nicht, ob wir uns da hinstellen und sagen, Herr, ob ich jetzt sterbe oder nicht sterbe, ist egal, ist in Ordnung. Aber das ist die Aussage, die sie machen. Was steckt dahinter? Da steckt hinter, ich weiß, mein Gott ist der absolute Souverän. Er regiert und herrscht über allem. Und wenn er es für gut empfindet, uns hier in diesem Feuerofen sterben zu lassen, dann ist es gut, weil er hat einen Plan. Und wenn er vorhat, uns nicht sterben zu lassen, ist es auch gut, weil sein Plan ist immer noch gut. Und mit dieser klaren Verständnis der Souveränität Gottes können Sie natürlich auch sagen, er wird uns in jedem Fall aus der Hand Nebukadnezars erretten, selbst wenn sie umkommen. Warum? Weil Gott ist der Souverän und es ist seine Entscheidung, ob sie umkommen oder ob sie nicht umkommen. Es ist seine Entscheidung. Und Gott ist souverän in solchen Situationen. Lass uns mal kurz gedanklich rüberspringen, wir gucken da jetzt nicht rein. Die Enthauptung von Johannes dem Täufer. Es wäre für Gott ein leichtes gewesen, Johannes den Täufer zu retten aus dieser Situation. Er war ja gefangen und dann aus einer üblen Laune wird ein Kopf kürzer gemacht. Jetzt können wir fragen, wieso lässt Gott das zu? Johannes hat doch so viel Tolles gemacht. Er war der Wegbereiter von Jesus Christus. Er war die Brücke zwischen dem Alten Testament oder dem Alten Bund und dem Neuen Bund. Ohne Johannes den Täufer gäbe es das nicht. Er hat eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Warum lässt Gott zu, dass dieser Mann, dieser wertvolle Mann, umgebracht wird? Aber die Antwort ist einfach. Gott ist souverän und Gott weiß, was richtig und was gut und zu welcher Zeit dran ist. Und eine zweite Antwort könnte einfach die sein, Johannes der Täufer hatte seinen kompletten Auftrag ausgeführt und der Herr hat ihn zu in sich geholt, weil das der bessere Platz ist. Da müssen wir aber auch erstmal mit unserem Denken hingehen. Ja? Aber was ich zeigen will ist, Gott entscheidet, was in diesen Situationen passiert. Egal, wer sich da aufbaut und sagt, ich bin hier der King, ich bin der König, ich bin der Chef. Gott ist souverän und Gott entscheidet, was passiert. Und deswegen dann auch die ganz klare Aussage zum Schluss zum König. Wir werden deinen Göttern nicht dienen. Was einschließt, wir werden uns nicht vor deinem Bild niederwerfen und wir geben uns in das Gottesurteil, in das Urteil unseres Gott Jahwes hinein. Aber wir wissen eins, wir beugen uns nicht vor dem Feind. Wir beugen uns nicht vor Satan, wir beten dieses goldene Bild nicht an. Ja, und jetzt hat Nebukadnezar natürlich nicht viel Möglichkeiten. Lässt sie also da in den Feuerofen schmeißen. Wir wissen, die ihn reinschmeißen, werden gleich mitverbrannt. Ne? Weil hatten halt besonders gut eingeheizt, ne? So Hochofentemperatur. Und dann lesen wir allerdings eine interessante Beobachtung im Vers 25. Weil Nebukadnezar war dann konsterniert, als er da in diesen Feuerofen reinguckt. Und dann sieht er da, siehe, ich sehe vier Männer frei wandeln im Feuer und keine Verletzung ist an ihnen. Und das Aussehen des vierten ist gleich einem Sohne der Götter. Das Interessante ist erstmal, reingeworfen wurden drei. Ne? Vergesst mal die da gleich verbrannt sind. Drei wurden reingeworfen. Aber Nebukadnezar ist deswegen verwundert, weil er plötzlich vier sieht. Und er hat keinen Wein getrunken vorher. Und er fragt sich, wieso sehe ich vier? Also erste Frage war wahrscheinlich, wieso sehe ich da überhaupt vier sich bewegen in diesem Feuerofen? Denn die anderen waren ja wusch, sofort verbrannt. Und wieso sehe ich vier? Ich habe da nur drei reinwerfen lassen. Und er beschreibt diese vierte Figur als ein Sohn der Götter. Hier gibt es mehrere Auslegungen, will ich mich auch gar nicht so lange festhalten. Ich denke, aus Nebukadnezars Sicht, als Heide, als Nichtgläubiger, war diese Figur ganz klar als eine gottesähnliche Figur erkennbar. Und deswegen beschreibt er sie auch so. Es gibt die Interpretation, dass man sagt, hier war Jesus oder ein Engel des Herrn, diese vierte Figur. Es ist mit Sicherheit eine Person vom Herrn, ob es Jesus war, ob es ein Engel war, will ich mich jetzt nicht darauf einlassen, weil das können wir nicht nachvollziehen. Spielt aber erstmal in dem Sinne keine Rolle, weil was wir hier sehen, sind drei Männer, die, weil sie treu gegenüber dem Herrn sind, von ihm in diesem immensen Feuer bewahrt werden und der Herr stellt ihnen noch jemand zur Seite. Nehmen wir mal an, das ist Jesus. Und warum tut er das? Warum tut Gott das? Und ich glaube, es gibt nur eine einzige Antwort. Und das ist ihr Zeugnis, ihr Bekenntnis. Diese drei Männer haben keine Sekunde gezögert zu sagen, wer ihr Gott ist. Und da gab es keinen Kompromiss. Da gab es keine Variante, die zuließ, auch nur ein Jota von dieser Position abzurücken. Egal, was komme. Weil sie wussten, unter dem Gericht Gottes sind sie allemal besser als unter dem Gericht des Königs. Und so stellt sich Gott zu denen, die ihn bekennen. Und dann lesen wir weiter. Jetzt kommt nämlich was ganz Interessantes in den Versen 28 und 29. Dieser Heide, dieser gottähnlich sich machende König und Kaiser oder wie immer wir ihn bezeichnen wollen, sagt Folgendes. Gepriesen sei der Gott Sadrachs und Mesachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Wort des Königs übertraten und ihre Leiber dahingaben, um keinem Gott zu dienen, noch ihn anzubeten als nur ihrem Gott. Machen wir hier kurz mal Pause. Nebukadnezar erkennt, was hier passiert. Er wischt das nicht nur einfach so vom Tisch, sondern er erkennt, da ist ein Gott, der ist größer und höher als alles andere, was er kennt. Und er ist es, der dann sagt, es war gut, dass sie meinen Befehl nicht eingehalten haben. Sie waren bereit, alles hinzulegen, alles niederzulegen, alles aufzugeben, weil sie wussten, dass der Gott, dem sie dienen, ein größerer Gott ist, als er für sich reklamieren könnte. Und er macht auch klar, dass es nicht nur darum ging, den Gott zu dienen, sondern auch den Gott anzubeten. Also das sollten wir nie trennen. Die Anbetung Gottes geht einher mit Gott dienen, aber dienen in der Weise, wie Gott uns dazu auffordert, was Gott uns zeigt, wie wir ihm dienen können. Beides gehört zusammen. Und jetzt kommt noch eine zweite interessante Aussage, die er dann in Vers 29 macht. Und von mir, dem König Nebukadnezar, wird Befehl gegeben, dass jedes Volk, jede Völkerstamm und Sprache, seht ihr die Parallelität? Oben ging es um die Figur. Die gleichen Adressaten adressiert er hier und sagt, jedes Volk, jede Völkerschaft und jede Sprache, wer Unrechtes spricht, wider den Gott Sadrachs und Mesachs und Abednegos, der wird in Stücke zerhauen und dass sein Haus zu einer Kotstätte gemacht werde. Und die Begründung, die finde ich fantastisch, für jemanden, der nicht an ihn glaubt, weil es keinen anderen Gott gibt, der auf solche Weise zu erretten mag. Ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, der größte Heide macht hier klar, es gibt nur einen Gott, der erretten kann. Soweit wir wissen, ist Nebukadnezar nie gläubig geworden, aber er hat erkannt, wer, von wem die Autorität kam, in der er ging. Wir kennen ja die Geschichte, die geht ja noch weiter, aber hier wird klar, Nebukadnezar hat erkannt, da ist eine höhere Autorität. Und wenn wir diese ignorieren würden, wenn wir diese verleumden würden, wenn wir diese verspotten würden, dann fallen wir in dieses Gericht hinein. Und so gibt er Befehl, den gleichen Befehl, den er vorher gegeben hat, nämlich zu sagen, hier, da steht ein Standbild und ihr müsst euch vor dem niederwerfen und anbeten. Und jetzt gibt er den Befehl und sagt, wir, einer sagt etwas gegen diesen Gott. Den werde ich vernichten. Und so sehen wir ein Bekenntnis aus dem Mund eines Heiden oder eines der größten Heiden, wie man es will, ja, also vom König herrlich her. Und er preist den einzig wahren Gott. Was auch interessant ist, er sagt, warum haben denn die drei Männer, Sadrach, Mesach und Abednego, diesen Gott angebetet? Weil sie nämlich ihm vertraut haben. Weil sie ihm bis zur letzten Sekunde ihres Lebens anvertraut haben. Und diese Aussage macht er und sagt, weil sie ihm vertraut haben. Es ist ein Gott, der ist vertrauenswürdig. Und es gibt keinen größeren Gott. Und das ist wahr. Es gibt keinen größeren Gott. Und so hat dieses Bekenntnis dieser drei jungen Männer, die einfach sich entschieden haben, wir wollen nicht einfach uns assimilieren in diese Kultur von Babylon und diesem heidnischen Umfeld und. Dieses Bekenntnis von drei Männern hat bewirkt, dass dem König klar wurde, wer der einzig wahre Gott ist, hat bewirkt, dass wir heute noch auf diese Geschichte schauen und sagen, wow, ja, das ist wirklich der wahre Gott. Es ist der Gott, der vertrauenswürdig ist. Es ist derselbe Gott des Abrahams, des Daniels, dieser drei jungen Männer. Es ist derselbe Gott, den David angebetet hat. Und es ist derselbe Gott, den wir, wenn wir den Herrn Jesus Christus wirklich angenommen haben, sein Erlösungswerk angenommen haben, dann ist es derselbe Gott, dem wir vertrauen dürfen, den wir anbeten dürfen und anpreisen dürfen. Was hat das jetzt für uns praktisch in sich? Ich denke, das eine ist ganz klar, wir sind aufgefordert, an unserem Bekenntnis für den Herrn festzuhalten. Selbst wenn das vielleicht gar nichts Neues ist, aber es ist immer wichtig, dass man sich daran erinnert, das ist der Schlüssel zur Errettung, das ist der Schlüssel, dass Gott sich an unserer Seite stellen kann, es ist der Schlüssel, dass Gott agieren kann, es ist der Schlüssel zu unserem Leben, zu unserem ewigen Leben. Es ist der Schlüssel zur vollständigen Errettung. Und diese Errettung fängt zwar an mit der Annahme Jesu Christi, indem wir ihn bekennen, aber sie begleitet uns durch unser ganzes Leben, weil es ist ein Prozess, den wir in dem Moment beginnen. Also der Prozess der Errettung schreitet fort. Das Zweite, was wir hier sehen können, und das dürfen wir heute genauso erleben, dass wenn wir so ein klares Bekenntnis für Jesus Christus im Herzen haben und auch klar propagieren, dafür stehen, uns nicht davon abhalten lassen, dann berührt das die Ungläubigen und die Ungläubigen erkennen den wahren, lebendigen Gott. Nur bei einem klaren Bekenntnis. Lassen wir uns nicht irreleiten, wenn wir anfangen, von diesem Bekenntnis Kompromisse reinzunehmen, Mischmasch reinzunehmen, dann ist das nicht mehr das Bekenntnis, um das wir hier reden. Es ist das Bekenntnis für diesen einzigen, wahren, lebendigen Gott. Aber das lässt die Ungläubigen diesen Gott sehen. Und das dritte Interessante ist, wenn wir wirklich mit diesem Bekenntnis unser Leben leben und die Menschen durch uns den wahren Gott sehen, hören, erleben, dann ist es Gott, der den Sieg herbeiführt gegen die Machenschaft des Feindes. Denn es waren ja nicht die drei, die da im Feuerofen im Asbestanzug und so weiter standen, nach dem Motto, wir halten 20 Minuten in 1000 Grad aus, dann ist dieser Anzug kaputt. Nee. Im Natürlichen wären die husch weg gewesen. Aber es war nichts natürlich, weil der Herr da war. Und so stellt er sich uns auch zur Seite, wenn wir ihn kompromisslos bekennen. Ohne Wenn und Aber, ohne Einschränkung, oder. Und dazu möchte ich mir zwei Versen aus dem Neuen Testament schließen, um uns zu zeigen, dass das nicht eine alte Geschichte ist, alter Bund und so weiter, und deswegen können wir da einen Haken dran machen. Nein, die ist noch so frisch und so aktiv wie heute. Das eine ist die Stelle im Hebräer 4,14. Da geht es um Jesus Christus, unseren hohen Priester. Jesus Christus, der zu Rechten des Vaters steht, der unser hoher Priester ist, also Eintritt für uns, in dessen Gerechtigkeit wir vor dem Herrn stehen. Wir stehen ja nicht in unserer eigenen Gerechtigkeit vor dem Herrn, das wäre übel, hätten wir keine Chance. Das ist die Gerechtigkeit Jesu Christi. Und da heißt es im Hebräer 4,14, da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesum, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Es gibt eine andere Stelle, da heißt es Jesus Christus, der hohe Priester unseres Bekenntnisses. Das ist eine ganz wichtige Ergänzung, denn wenn wir kein Bekenntnis haben für Jesus Christus, dann kann er auch nicht für uns als hoher Priester wirken. Auch hier wieder ganz klar, das Bekenntnis für ihn, unverfälscht, ohne Kompromisse, bringt uns in diese Errettungskraft, in diese Macht Jesu Christi hinein. Und die zweite Stelle, die ich mit euch nochmal kurz betrachten möchte, ist Lukas 4, Vers 8. Und da wird nochmal ganz klar, was ich vorhin schon eingangs sagte, nämlich, dass der Feind eigentlich ein einziges Ziel hat. Und guckt euch die Offenbarung an, da findet ihr das auch nochmal wieder. Er will unsere Anbetung. Er will den Lobpreis. Warum ist das so? Satan ist der gefangene Lobpreisengel gewesen. Und da will er wieder hin, weil das war ja das, worüber er sich erhoben hat und gemeint hat, mir gehört die Ehre, mir gehört der Lobpreis, ich bin größer als Gott. Und das ist noch immer sein Kampf, die Anbetung und den Lobpreis. Und was sagt Jesus auf die Versuchung des Feindes? Jesus antwortete ihm, nämlich Satan, und sprach, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Darum geht es, wenn der Feind uns versucht, dass er unsere Anbetung vom Herrn weg auf ihn projizieren will. Dass wir nicht den Herrn anbeten, sondern das Standbild. Dass wir nicht den Herrn anbeten, sondern das, was sich hinter den Dingen verbirgt. Aber es gibt nur einen, der würdig ist, angebetet und gepriesen zu werden. Und das ist Jesus Christus und der Herr in seiner Dreifaltigkeit. Und deswegen ist es so wichtig, und das können wir hier an diesen drei Männern so wunderbar sehen, dass wir nie loslassen von diesem Bekenntnis. Und dass wir darauf schauen, dass wir wissen, dass der Herr die oberste Autorität ist. Dass der Herr weiß, was für uns der richtige Weg ist. Und wenn es der Feuerofen ist, ist es der Feuerofen. Und wenn es Leben ist, dann ist es Leben. Und wenn mein Kopf auf ein Silbertablett transportiert wird, weil der Zeitpunkt der richtige für den Herrn ist, solange mein Bekenntnis steht, weiß ich, dass ich im Hochzeitsmahl dabei sein werde. Und das ist, denke ich, bemerkenswert an dieser Geschichte von den dreien. Deren Bekenntnis hat ein König erkennen lassen, wer der wahre Gott war. Und ihn vor allen Völkern und Völkerschaften. Und damals war das Babylonische Reich, ich sag mal, heutige Welt, USA, Russland und China in einem, um es jetzt mal in eine Dimension zu stellen. Das hieß, wenn der König sagte, ihr alle, das ist der wahre Gott, dann war es das. Das war die globale Botschaft. Und diese globale Botschaft haben wir heute auch noch, wenn unser Bekenntnis rein und fest steht.